Jesus. Wer ist Jesus? Ich habe mal das Internet befragt und das Internet hat gesagt, auf die Frage, wer ist Jesus Christus anhand der Bibel? Genau. Da heißt es, zusammengefasst ist Jesus laut der Bibel der Sohn Gottes, der Messias, der Erlöser der Menschheit und der zentrale Akteur in Gottes Plan für die Welt. Seine Lehren, sein Tod und seine Auferstehung sind die Grundlage des christlichen Glaubens und der Hoffnung auf ewiges Leben. Einmal rundum, gute Wahrheiten. Stell dir vor, du sitzt im Zug, kommst ins Gespräch mit einer Mitreisenden, und du outest dich als Christ. Sagt sie plötzlich, ja, wer ist eigentlich dieser Jesus? Du holst gerade Luft, um zu antworten. In dem Moment kommt schon die Durchsage, der Zug fährt in Kürze in Frankfurt ein. Was antwortest du ihr? Wahrscheinlich auch einiges von dem, was das Internet auch zu sagen hat. Genau, Jesus. Heute geht es um Jesus, aber nicht so sehr, wer ist Jesus für andere Leute, sondern wer ist Jesus für mich? Die ganz persönliche Frage, wer ist Jesus für mich? Und die andere Frage dazu noch, wer möchte Jesus für mich, für dich sein? Auch und gerade, wenn du schon länger mit ihm unterwegs bist. Ich bin ja bei OMF, einer Missionsorganisation, begleite Missionare und da gibt es auch so Reflexionswochen für Missionare von verschiedenen Organisationen. Da arbeite ich zweimal im Jahr mit und da geht es tatsächlich auch ganz viel um Jesus. Das sind ja alles Leute, die kennen Jesus und doch merke ich bei mir immer wieder und auch bei anderen, ja, es braucht immer wieder neue Gelegenheit, sich damit zu befassen. Wer ist dieser Jesus für mich ganz persönlich und wer möchte er auch für mich sein? Deshalb geht es heute tatsächlich um die ganz persönliche Frage, wer ist Jesus für mich? Und da brauchen wir ja die Ewigkeit in ihrer ganzen Fülle, um dem, ja, da immer noch mehr zu entdecken, wer Jesus ist, wie er ist. So viel Zeit haben wir jetzt nicht, deshalb greife ich einfach drei Punkte heraus, die mir in letzter Zeit besonders wichtig wurden. Das erste, Jesus, er will wirklich wissen, wie es uns geht. Das zweite, Jesus, er möchte unsere Perspektive erweitern. Und das dritte, er möchte so gern unseren Schmerz austauschen. Ich habe ein Bild mitgebracht, ihr habt es vorher vielleicht schon gesehen beim Reinkommen. Welche Geschichte könnte das darstellen? Emmaus, genau, kennen wir alle. Emmaus im August. Wie kann das denn sein? Was fällt dir denn als erstes ein, wenn du an die Emmaus-Geschichte denkst? Irritiert. Noch was? Bitte? Brennende Herzen, jawohl. Genau, und jetzt eine ganz persönliche Frage, die jeder einfach für sich beantworten darf. Was könnte diese Geschichte heute mit dir und deiner Lebenssituation zu tun haben? Gibt es da irgendwelche Parallelen, wo du denkst, ja, könnte auch was mit mir zu tun haben? Ich lade dich jetzt ein, diese altbekannte, sehr vertraute Geschichte noch mal tiefer auf dich wirken zu lassen, auf dich und dein Leben. Und wenn du magst, wir werden sie jetzt gleich vorlesen. Wenn du magst, kannst du einfach die Augen schließen und dir vorstellen, du bist auch mit dabei. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten, sie erkannten ihn nicht.
Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg?
Da blieben sie traurig stehen, und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte:
Bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist?
Was ist denn geschehen?
Es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tode verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der 3. Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht.
Ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht all das erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen?
Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Und so erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück.
Bleib doch bei uns, es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende.
Da begleitet er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen plötzlich die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr.
War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete?
Sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die 11 und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Jesus, er will es wirklich wissen, wie es uns geht. 3 Tage sind seit der Kreuzigung vergangen. 2 Jünger sind unterwegs auf der staubigen Straße von Jerusalem nach Emmaus, ungefähr 12 Kilometer. Hier haben sie viel Zeit zum Nachdenken und Reden. Und das Leben der Jünger hat sich vor 3 Tagen radikalst verändert. Es fühlt sich zerstört an, ihr Lebensinhalt ist zerbrochen. Sie sind verzweifelt. Ihre gesamte Hoffnung hatten sie auf Jesus gesetzt. Jesus, den Retter, den Messias, der sie geistlich und auch politisch befreien sollte. Einer, der ihnen Sinn und Hoffnung im Leben gab, aber tot. Jetzt ist er tot. Gedemütigt, gekreuzigt, begraben, ausgestoßen, versagt, verloren, aus. Alles ist einfach aus. All ihre Erwartungen, dass Jesus der Messias sein sollte, waren wohl falsch gewesen. Und mit falschen Vorstellungen waren sie auf diese Situation unvorbereitet, verstanden jetzt einfach gar nichts mehr. Jesus hatte ihnen zwar 6-mal davon erzählt, aber irgendwie haben sie das nicht mitgekriegt oder nicht gehört oder ausgeblendet. Und die Gemeinschaft der Jünger, die war auch nicht mehr das, was sie sich eigentlich so vorgestellt hatten. Einer hat Jesus verraten und ausgeliefert, ein anderer hat Jesus 3-mal verleugnet und alle, allesamt, sind alle weggelaufen. und haben Jesus im Stich gelassen. Sie haben alle versagt. Und dann, als ob das nicht schon genug wäre, dann eben noch die Frauen, die das leere Grab entdeckt hatten. Und die behaupten, Jesus sei auferstanden. Das kann doch gar nicht wahr sein. Und ausgerechnet Frauen kommen auf solche Ideen. Geglaubt hat man Frauen damals kaum. Sie hatten keine Stimme. Ganz anders bei Jesus. Er hat Frauen beachtet. Und für mich ist es sehr, sehr bewegend, dass eines der ersten Dinge, die Jesus mit seinen Jüngern nach der Auferstehung tut, ist, er hilft seinen Jüngern zu reflektieren. Er weiß, wie gut es tut, wenn man Erlebtes verarbeiten kann und vielleicht auch verstehen. Jesus hilft ihnen dabei, weil sie ihm so wertvoll sind, seine Jünger. Da ist der eine Kleopas und der andere, wissen wir seinen Namen gar nicht. Aber für Jesus macht es keinen Unterschied. Für ihn sind sie beide gleich wichtig. Und das ganz Besondere finde ich auch, eigentlich hat Jesus ja alle, nicht eigentlich, Jesus wusste alles, was passiert ist. Er ist Gott, er kennt ihre Gedanken. Er kennt sie besser als sie selbst. Und obwohl er alles weiß, fragt er sie, was habt ihr denn? Warum seid ihr so traurig? Was ist denn passiert? Und dann gibt er ihnen ganz viel Zeit, die Geschichte aus ihrer Sichtweise zu erzählen. Ohne Zurechtweisung erstmal, ohne Ratschläge, ohne Unterbrechung, auch ohne Rechtfertigungen und Vergeistlichungen. Es tut ihnen gut, das Erlebte zu formulieren, es auszusprechen, zu verworten, sich zu entlasten. Und Jesus ist so ein guter Zuhörer, obwohl er schon alles weiß. Er hat es auch nicht nötig, sich zu rechtfertigen oder Falschverstandenes sofort zurechtzurücken. Die Jünger erzählen halt erst die nackten Fakten und dann auch ihre Gedanken und Gefühle. Die ganze Geschichte kann man in Lukas 24 nachlesen und dann im Vers 21 steht eben, wir hatten gehofft, aber. Wir hatten gehofft, aber. Punkt, Punkt, Punkt. Heute geht es ja auch um uns. Wie ist es bei dir? Was hast du gehofft, erhofft, aber. Punkt, Punkt, Punkt. Was waren denn deine Hoffnungen, Erwartungen und wo sind auch Enttäuschungen draus geworden? Was kommt bei dir nach dem Aber? Welche Sachen fallen dir da als erstes ein? Die Jünger erzählen ausführlich, sehr ausführlich. Und erst dann, nachdem sie alles rausgelassen haben, bringt Jesus sie wieder zurück zur Wahrheit. Er breitet Gottes Gedanken vor ihnen aus, gibt ihnen einen Perspektivwechsel. Ups. Und er möchte auch unsere Perspektive verändern. Reflektieren und auch Predigten wollen uns auch immer wieder neu in unserem Alltag den Blick öffnen für Gottes Gedanken und seine Wahrheit und seine Perspektive. Es gibt dann einen Vers 25, der hört sich ziemlich krass an, nach all dem empathischen Zuhören von Jesus und der vielen Zeit, die er ihnen gegeben hat. Da heißt es nämlich, o ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Tschung! Das hört sich an wie ein Schock, aber letztlich ist es wie wenn ein Elternteil ein Kind liebevoll an die Hand nimmt und sagt, oh, komm, ich zeig's dir nochmal, wenn du es bis jetzt noch nicht verstanden hast. Also Jesus nimmt sie liebevoll mit hinein in das, was die Schrift sagt, auch wenn es erst ein bisschen barsch sich anhört. Aber er führt sie damit zurück zur Quelle der Wahrheit. Er zeigt ihnen Gottes Gedanken über die Situation und auch über sie. Und genau das will er auch bei uns immer wieder tun durch sein Wort. Und auf dem ganzen langen Weg erkennen die Jünger Jesus nicht. Jetzt will er einfach weiterlaufen. Und jetzt laden sie ihn ein, bei ihnen zu bleiben. Er drängt sich nicht auf. Er möchte tatsächlich eingeladen werden. Aber sie merken, das Gespräch, die Begleitung auf dem Weg hat ihnen gut getan. Und erst als er das Brot bricht, dann merken sie, wow, das ist Jesus. Die ganze Zeit waren sie mit Jesus unterwegs. Aber genau in dem Augenblick ist er auch schon wieder weg. Wie schade, oder? Aber, genau, es gibt wieder ein Aber. Aber es hat sich was verändert. Sie sagen nämlich, brannte nicht unser Herz, als er uns Gottes Wort erklärt hat? Jesus hat bei ihnen das fast erloschene Feuer wieder angefacht. Und Jesus ist auch einer, der auch bei uns Veränderungen bewirken kann und möchte. Der das Feuer, das vielleicht, wie die vorderen Kerzen sind auch irgendwie ausgegangen, aber Jesus facht es wieder an. Die Jünger waren nach dem Unterwegssein mit Jesus verändert. Die Verzweiflung war wie weggeblasen bei ihnen. Plötzlich waren sie nicht mehr müde, sind den ganzen Weg zurückgerannt. 12 Kilometer? Ja. Und anstatt weiter in der Vergangenheit zu leben, waren sie jetzt frei, mit neuer Kraft zurückzukehren und auch andere zu ermutigen. Und auch bei uns. Wir sammeln ja auch immer wieder Sorgen, Ängste, Probleme an, die wir mit uns rumtragen, die unseren Blick einschränken. Wir drehen uns manchmal um uns selbst und es raubt uns unsere letzte Energie. Und eine neue Perspektive zu gewinnen, Gottes Perspektive und befreite Gedanken zu haben, geben auch uns, unserem Alltag, Flügel. Aber nur Jesus kann solche Veränderungen bewirken. Und die Frage ist, wo bist du auf dem Weg nach Emmaus? Findest du dich selbst irgendwo wieder in dieser Geschichte? Wo findest du dich wieder? Wer bist du heute an diesem Sonntagmorgen? So, hier drin. Fühlst du dich wie ein namenloser, unwichtiger Mensch oder einer, der müde und verzweifelt ist? Oder wie eine der Frauen, denen nicht geglaubt wurde? Wo hast du dich vielleicht kürzlich oder auch schon länger nicht mehr sicher gefühlt, deine Geschichte mitzuteilen? Wo warst du allein? Keiner hat zugehört oder verstanden. Gibt es Orte, wo du deine Geschichte erzählen kannst? Auch wo du hören kannst, was Jesus dir sagen möchte? Gemeinde, Kleingruppe können und sollen solche Orte sein, auch Freunde, Zweierschaften, Seelsorge. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du den Eindruck hast, oh, ich schleppe das schon so lange mit mir rum und ich komme da einfach nicht weiter. Da belasten mich Dinge, die möchte ich bei Jesus abgeben. Nachher gibt es hier die Möglichkeit, symbolisch den Stein zum Kreuz zu bringen, aber vielleicht braucht es auch noch eine Person, der du alles erzählen kannst. Such dir diese Person. Jesus hat den Zweien intensiv zugehört. Aber nicht nur zugehört, sondern er hat ihnen eben auch den Blick geweitet, ihnen geholfen, die verwirrenden Erfahrungen zu sortieren und Gottes Perspektive zu gewinnen. Und die Frage stellt sich ja auch für uns immer wieder, bei all dem, was auf uns einstürmt. Wo brauche ich eine neue Perspektive? Einen frischen Blick auf eine Situation, wo ich mich vielleicht festgebissen habe. Die Einladung Jesu gilt. Komm zu mir. Ich will es wirklich wissen, wie es dir geht. Und ich möchte dir auch eine neue Perspektive schenken. Ich möchte deine Perspektive erweitern. So viel die ersten zwei Punkte. Den dritten Punkt, da geht es tatsächlich nochmal um so eine neue Perspektive, die wir alle wahrscheinlich schon oft gehört haben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Punkt, der ist für mich erst vor ein paar Jahren tatsächlich so richtig real geworden. Und deshalb habe ich gedacht, möchte ich den auch noch mit euch teilen. Aber davor habe ich noch ein kleines Experiment vor. Und zwar, ich habe hier einen 10-Euro-Schein, der ist nicht neu, aber gültig. Und der kann jetzt in diesem Moment hier vorne eingetauscht werden durch ein altes, dreckiges, benutztes Taschentuch oder eine stinkende Socke. Hat man ja nicht Sonntagmorgens, aber also irgendwas Dreckiges, was ihr habt. Habt ihr ein Taschentuch oder irgendwas? Traut sich jemand? Ist es wirklich ernst gemeint? Also ist kein rhetorisches Beispiel. Und wenn es euch hilft, sich das vorzustellen, ich habe auch eine Tüte, wo man es dann gleich reintun kann, dass es nicht hier vorne rumliegen muss und so, aber genau. Also gibt es jemanden, der hier irgendwie was auszutauschen hat? Ein Mutiger, jawohl. Sehr gut.
Ist auch nur einmal benutzt.
Ist mir egal, aber es ist dreckig. Bitteschön. Hier.
Danke.
Und wie fühlt sich das an?
Das ist das Taschentuch.
Okay.
Halt nicht zum Ausschnappen, ne?
Also überlasse ich dir, was du damit machst, aber ich meine nur so diesen Tausch, weißt du? So mitten im Gottesdienst.
Wenn ich noch ein paar Taschen schon mehr mit.
Wenn du das gewusst hättest, gell? Okay, vielen Dank, vielen Dank. Ja. Der Ronny hat sein dreckiges Taschentuch ausgetauscht für einen gültigen, wertvollen 10-Euro-Schein. Genau. Und zwar ist der dritte Punkt, Jesus möchte so gern unser Schmerzensträger sein, unseren Schmerz austauschen. Wir bringen den Schmerz und er schenkt uns Freiheit, Frieden. Wenn wir nochmal das Leben Jesu angucken, am Anfang hat Johannes gesagt, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Also Jesus, der Sündenträger, wissen wir alle, ganz, ganz wichtig, existenziell, deshalb ist er gekommen. Später bei der Taufe wurde ihm seine Identität zugesprochen. Jesus ist der Identitätsgeber. Er schenkt auch uns eine neue Identität als Kinder Gottes, befreit von der Last der Sünde, beruft uns in seine Gerechtigkeit und Liebe zu leben, wie wir uns 2. Korinther 5 lesen können. Und diese Punkte sind total wichtig. Jesus, unser Sündenträger, der Identitätsgeber. Aber ich glaube, da gibt es relativ viele Predigten darüber. Deshalb konzentriere ich mich jetzt tatsächlich nur auf den dritten. Jesus, unser Schmerzensträger. Genau. Was fällt dir ein, wenn du denkst, Jesus, der Schmerzensträger? Kannst du dir was drunter vorstellen? Vielleicht auch Bibelverse, die einem da einfallen. Und Bibelkenner, jawohl, Bibelkenner wissen, Jesaja 53, da heißt es, fürwahr, er trug unsere er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Das heißt, Jesus hat in seinem Leiden und Sterben nicht nur die Sünde, sondern auch den Schmerz getragen. Mit dem müssen wir nicht alleine klarkommen, sondern er hat auch die tiefsten Schmerzen und das Leid der Menschheit auf sich genommen. Und manchmal geht es mir so, wenn ich Sachen in der Bibel lese, dann ist es so vertraut und ich bin mir gar nicht so bewusst, was das für eine krasse Aussage ist und was das für die Menschen damals bedeutet hat. Und eine solche Szene und Aussage wollen wir jetzt gemeinsam anschauen. Und dafür ist es wichtig, nochmal das Setting, das Drumherum vor Augen zu malen. Es geht um Lukas 4, Jesus wurde getauft. Nach der Taufe wurde er vom Geist in die Wüste geführt, wurde versucht. Und dann kommt er zurück nach Galiläa. Und jetzt ist der Start seines öffentlichen Wirkens. Und dann beginnt er zu predigen in den Synagogen. Und die Menschen, die staunen, wow, was er zu sagen hat. Und die sprechen mit Hochachtung von ihm. Und dann geht er zurück nach Nazareth in seine Heimatstadt, ist in der Synagoge und wird ihm die Schriftrolle gereicht. Mit dem Buch des Propheten Jesaja. Und dann liest er aus Jesaja 61, Vers 1 bis 3 vor. Und das ist sozusagen seine Aufgabenbeschreibung, seine Job Description, wofür er gekommen ist. Ein bisschen klein vielleicht, aber ich lese mal vor. Ihr könnt einfach mal gucken, was ist es? Was ist denn die Aufgabenbeschreibung von Jesus? Das liest er vor. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn ihm zum Preise. Soweit der Text. Kann ein bisschen erschlagen, wenn man das so alles, ist ziemlich geballte Ladung. Jesus hat es vorgelesen. Und dann lesen wir weiter in Lukas 4. Nachdem Jesus diese Verse vorgelesen hatte, sagte er: Heute ist diese Schrift erfüllt. Bong! Das hat damals eingeschlagen wie eine Bombe. Jesus soll der sein. Das heißt, Jesus soll der Messias sein. Ja, Jesus sagt: Ich bin der so sehnsüchtig erwartete Messias, der genau das für euch sein will. Und das gilt eben nicht nur für die Leute damals, zu Jesu-Zeiten, sondern auch für uns. Jesus will auch all das für uns sein. Und deshalb wollen wir diese Verse uns nochmal genauer anschauen. Jesaja 61, Vers 1, da geht es um 4 Personengruppen. Die Gefangenen, Elenden, zerbrochene Herzen, Gebundene. Ich weiß nicht, ob du dich irgendwo da angesprochen fühlst, zugehörig. Falls ja, ist es sehr gut, weil genau dafür ist Jesus gekommen. Und genau das will er auch für dich tun. Den Gefangenen wird Freiheit verkündigt. Den Elenden, für die Elende gibt es eine gute Botschaft. Für meine ganz persönliche Lebensgeschichte mit allem Schmerz, meinem Verlusten, meinen Bedürfnissen, meiner Trauer, da gibt es eine gute Botschaft durch Jesus. Die zerbrochenen Herzen will er verbinden, Wunden reinigen, weil das ist die Vorbedingung, dass auch der Heilungsprozess beginnen kann. Und auch Gebundene sollen frei werden. Vielleicht nicht mit Seilen gebunden, aber vielleicht auch gebunden in falschen Vorstellungen, falsche Vorstellungen über Gott, über mich selbst, über andere Menschen. Gebundene sollen frei werden. Und wenn man diese Verse liest, dann auch plötzlich schreckt man doch etwas auf. Im Vers 2, da geht es um den Tag der Vergeltung. Es zeigt und drückt aus, dass Jesus mit uns mitleidet. Leid ist ihm nicht egal. Manchmal kann ich schon immer aushalten, es ist viele Leid in der Welt. Aber Gott ist es nicht egal. Und weiter im Vers 8, Jesaja 61, sagt er dann: Denn ich bin der Herr, der das Recht, die Gerechtigkeit liebt. Das ist sein Charakter. Gott ist gerecht und er ist auch ein gerechter Richter. Er ist einerseits das Lamm Gottes, schwach, verletzlich und opferbereit, aber auch der Löwe von Juda, wie wir es vorher gesungen haben, der überwunden hat. Und Gott lässt Ungerechtigkeit nicht ungestraft, weder in der Weltgeschichte noch in unserer persönlichen Lebensgeschichte. Jesus versteht uns. Er hat selbst unheimlich viel Ungerechtigkeit ertragen. Und Gott selbst schafft den Tag der Abrechnung, der Rehabilitation, auch für das Leid, das uns angetan wurde, die Ungerechtigkeit, die wir erlebt haben oder vielleicht auch gerade erleben. Und weil er Recht schaffen wird, auch für das, wo uns Unrecht widerfahren ist, weil er es tun wird, deshalb dürfen wir es an ihn abgeben, an ihn delegieren, sozusagen unseren Fall ihm anvertrauen. Der Vers 3 ist auch sehr inhaltsreich und wenn wir das so angucken, sticht ein Wort raus. Ich habe es schon mal rot markiert. Statt zu schaffen, den Trauernden zu ziehen, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden, Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Im Hebräischen gibt es kein Wort für sehr. Alles, was wichtig ist und von Bedeutung, wird wiederholt. Heilig, 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 wahrlich, wahrlich. Hier dreimal statt. Und das Besondere ist eben, es wird was ausgetauscht. Es wird nicht was überstrichen. Ich überstreiche gern Tapeten. Ist einfacher, als alles wegzumachen und neu. Aber hier wird nicht überstrichen, sondern ausgetauscht. Und was tauscht Jesus aus? Schmuck statt Asche. Unsere Asche, das, was uns durch die Finger rinnt, was wir nicht halten können, vielleicht auch unsere Misserfolge, gefühltes Versagen, Scheitern. Und Jesus sagt niemals, niemals, war nicht so schlimm. Komm, stell dich nicht so an. Doch, es war schlimm. Aber er nimmt es an, er nimmt es auf sich und gibt uns dafür Schmuck, eine Krone dafür. Wir sind Königskinder. Königskinder dürfen Kronen tragen. Was für ein Vorrecht. Und dann das Freudenöl statt Trauerkleid. Die Sibylle hat gesagt, ich soll doch nicht so einen schwarzen Schal anziehen hier, das ist so traurig. Trauer über das, was war. Oder auch das, was ich mir erhofft habe, aber nicht eingetroffen ist. Ich darf meinen Schmerz beweinen, was es mit mir gemacht hat. Ich darf es benennen und Gott hinlegen. Aber dann darf ich auch mein Trauerkleid ausziehen, weil er mich beschenkt mit Öl. Und Öl war im alten Orient, im alten Israel, etwas fürs Fest. Die Könige wurden auch mit Öl gesalbt. Und auch ich darf mich wieder freuen, erzählen, singen. Es darf wieder weitergehen. Und das dritte, Lobgesang statt eines betrübten Geistes. Ich weiß nicht, wer von euch trübe Gedanken kennt. Ich werde nicht gebraucht. Mich hat keiner angeguckt, mich hat keiner angesprochen. Ich bin nicht wahrgenommen worden. Die Schwierigkeiten in der Familie, im Hauskreis, in der Gemeinde. Ja, es gibt Grund für trübe Gedanken, aber die trüben Gedanken dürfen ausgetauscht werden. Ich darf wieder frei werden, um Gott anzubeten. Und wenn wir bei Jesus unsere Lasten austauschen, wenn wir Sack und Asche und Schmerzende ihm ablegen, ja, werden wir, wie es auch damals in den Krishona-Texten vor langer Zeit hieß, werden wir Bäume der Gerechtigkeit genannt, ihm zum Ruhm. Und das finde ich so besonders, wenn wir das in Anspruch nehmen, was er getan hat, wenn wir den Tausch vollziehen, Sachen zu ihm bringen, dann wird er geehrt. Er nimmt es nicht nur und sagt, ja gut, 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 sondern dann wird er geehrt. Hört sich eigentlich ganz gut und einfach an, oder? Aber bei den Jüngern war es nicht so einfach. Die haben manches einfach auch nicht so kapiert. Und ich bin auch manchmal schwer von Begriff. Die Jünger waren schon 3 Jahre mit Jesus unterwegs und sie kannten die Propheten, die Prophezeiungen. Aber als Jesus dann mit den Jüngern über seinen Weg, sein Leiden gesprochen hat, er hat ihnen vorausgesagt, dass er beschimpft wird, verspottet, geschmäht, getötet, dass er Gottes Reich nicht so aufrichten wird, wie sie sich das erhofft hatten. Aber sie haben es irgendwie nicht geglaubt und nicht verstanden. Und auch in Jesaja 53 wird der Messias ebenso anders beschrieben, als sie ihn sich vorgestellt hatten. Da heißt es auch die bekannte Stelle, aber wer glaubt dem, was uns verkündigt wurde und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf bei ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Und jetzt kommt's. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Und je näher es zum Kreuz ging bei Jesus, umso mehr nahm er auch die Verachtung zu. Der Allerverachtetste, voller Schmerzen und Krankheit. Jesus identifiziert sich mit menschlichem Leid und Schmerz. Und dafür wird er gering geachtet. Und auch wir können Jesus gering achten, wenn wir denken, ja, ich muss das selber hinkriegen. Wenn wir nicht annehmen, was er für uns getan hat. Einmal, dass er für unsere Sünde gestorben ist, aber dass er auch unseren Schmerz getragen hat. Also wir ehren Jesus, wenn wir ihm unsere Verletzungen bringen und alles ihm anbefehlen. Und Jesaja 53, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert würde. Dabei hat er es für uns gemacht. Der Messias trägt also unsere Schmerzen, unsere Krankheit, unser Leid. Er nahm unsere Sünde auf sich, aber auch die Folgen, die Konsequenzen der Sünde. Er litt und starb für meine Schuld, für eure Schuld, aber auch für die Schuld der anderen, die uns Leid zugefügt haben. Und genau dieser Jesus, dieser Schmerzensträger, der ist auch heute hier gegenwärtig. Und er lädt uns ein, unsere Schmerzen ihm zu bringen. Auch das Verlangen nach Rechtfertigung. Ehren wir ihn, indem wir das in Anspruch nehmen, immer mehr zulassen in unserem Leben, was er auch für uns getan hat und wer er auch für uns sein will, auch der Schmerzensträger. Und Jesus fragte den Blinden damals, willst du gesund werden? Und so fragt er auch heute, willst du das? Willst du, dass ich dir das austausche? Nimmst du das in Anspruch? Bist du bereit, loszulassen? Oft suchen wir andere Wege. Heißt dann auch später, wir gingen alle in die Irre. Solche Irrwege bei uns sind dann vielleicht, wir stürzen uns in Arbeit oder Essen oder Fernsehen oder sonstige Ablenkungen. Aber Jesus ist da für uns.